Wir haben uns heute verabredet, um über Ihren Film Courage zu sprechen, der ja die Proteste in Belarus, die sich vor allem im letzten Jahr, genauer gesagt im August letzten Jahres, abgespielt haben, aber auch ein bisschen darum herum. Und mir ist bei Ihrem Film vor allem aufgefallen, er hat immer wieder sehr, sehr ruhige Momente. Und ich persönlich fand es fast schon meditativ teilweise. So was, welche Wirkung erhoffen Sie sich denn von dieser doch für einen politischen Film irgendwie besonderen Herangehensweise auf den Zuschauer?
Also mir war wichtig, dass dieser Film ein Atem ist. Das ist ein Atem, der Mensch, ich persönlich zumindest, ich spreche über mich selber, letztes Jahr erlebt habe. Das war auch eine breitere Emotionspalette von Euphorie zum Depression, von Angst zum Hoffnung. Und diese ganze emotionalen Wellen haben mich damals geschlagen. Und dabei war mir auch sehr wichtig, in diesem Film so aufzubauen, dass man als Zuschauer diese Atem hat, dass er Zeit hat, das Ganze wahrzunehmen, da vor Ort nah wie möglich zu sein und dass da auch ein paar Momente gibt, wo keine Brutalität gibt, sondern wo eine Reflexion von meinen Protagonisten gibt. In diesem Moment kann man ein bisschen ausatmen. Genau, so war meine Vorstellung von Aufbau von diesem Film. Was ich mit diesem Film bewirken möchte, ist Ihre Frage. Ich möchte, dass die Menschen verstehen, vor allem jetzt im Kollektiv Westeuropa, dass es ein Land gibt, ungefähr eine Stunde Flugzeit entfernt von Berlin, wo gerade Menschen wirklich um demokratische Werte kämpfen, mit bloßen Händen gegen einen Tyrann. Es ist kein Diktator mehr. Wir haben zu tun mit einem Tyrann. Und ich möchte einfach sagen, dass der Kunst und Theater ist in der Lage, und man sieht das, und diese drei Figuren von meinem Film beweisen das, sind in der Lage, mit künstlerischer Mittel auch ein Widerstand zu leisten.
Sie haben sich ja tatsächlich für diesen sehr künstlerischen Zugang entschieden. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Was war denn genau die Motivation dafür, Ihre Entscheidung so nah an diesem, und Sie bleiben ja nicht nur an den Protagonisten des Theaters nah dran, sondern Sie bleiben auch an der Kunstform des Theaters nah dran.
Mhm. Ja, also ich bin Künstler selber, ich bin Filmemacher. Deswegen war mir wichtig und ich denke immer, weil man denkt immer, was ist Film für dich? Jede Woche frage ich mich, wofür machst du das? Ja, und je länger ich einen Film mache und in diesem Beruf bin, desto natürlich wird diese Definition immer ändern. Und gerade jetzt, seit ein paar Jahren, herrscht so eine Willkür in meiner Heimat. Deswegen, bei mir kommt keine anderen Themen im Kopf. Ich kann keine anderen Themen bearbeiten als jetzt diese Ungerechtigkeit, was in meiner Heimat passiert. Deswegen war mir auch wichtig, mit Künstlern dieses Thema zu sehen. Meine offene, brennende Frage, wie geht es einem unabhängigen Künstler in solchen Systemen? Ist es überhaupt möglich, unabhängig zu sein in so einer Situation? Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich war unglaublich stolz, dass die Menschen aus Kunstbranche, der Filmemacher, Fotografen, Schauspieler, Menschen aus bildender Kunst, die waren in erster Linie letztes Jahr und immer noch, weil die Proteste sind nicht niedergeschlagen, die sind an einfach anderer Form umgewandelt, aber die sind immer, stehen immer vorne, stehen nie aus der Reihe und das ist für mich eine Definition für einen Künstler. Der steht nie in einer Reihe. Der hat immer eine eigene Meinung und mit dieser Meinung kämpft er gegen Ungerechtigkeit.
Und die Protagonisten in Ihrem Film, an denen Sie ja sehr nah dranbleiben, die sind alle Teil dieses Belarus Free Theater. Können Sie uns kurz erzählen, ob Sie einen persönlichen Bezug zu diesem Theater haben?
Ja, tatsächlich habe ich. Ich hatte als Student, glaube ich, im Jahr 2011 zum ersten Mal ein Theaterstück vom Theater besucht. Und damals war ich einfach unglaublich betroffen und sehr tief berührt mit Art, die diese mutigen Schauspieler so eine kritisch und schwierige Themen bearbeitet haben. Die haben gesprochen im Jahr 2011 über Themen, die man zu Hause noch in die Küche getraut hat zu sprechen. Und die haben daraus eine Stücke gemacht. Die haben ein Stück gemacht über Folterung im Gefängnis, damals schon. Die haben über Todesstrafe gesprochen. Die haben gesprochen über Entführung von Politikern. Und das haben die gemacht in einer einfachen Form, ohne Requisiten, fast ohne riesige Szenografie, die normale staatliche Theater haben. Und das hat mich beeindruckt damals, dass man nur mit Mitteln von künstlerischen Mitteln sehr ehrlich und sehr tief mit Zuschauern sprechen kann. Und das war, wie gesagt, vor elf Jahren. Und das hat damals für mich erst den Impuls gegeben, dass ich möchte sehr gerne mehr über diese Menschen verstehen, über über Preisrichter, die zahlen im Endeffekt, über die Konsequenzen, die sie an sich nehmen, wenn sie diese Theater machen. Es ist nicht nur diese Theater, die sowas macht, ja, in Belarus. Es gibt sehr viele Künstler. Diese Theater ist nur ein Beispiel, ein visuelles Beispiel, wie Künstler sich jetzt arrangieren in Belarus. Und seitdem ist natürlich viel Zeit vergangen. Ich habe in Deutschland Film studiert. 2018, als ich fertig war, dachte ich, ist es nicht die Zeit, jetzt über dieses Thema zu sprechen, in einer finnischen Form. Und dann bin ich an Dennis gekommen. Dennis ist der Schauspieler, mit dem ich noch vor diesem Film noch in einer anderen Kurzfilm Zusammenarbeit gehabt. Und das war eine unglaublich ehrliche und sehr authentische Zusammenarbeit. Und ich habe damals jemanden geboten, im Jahr, glaube ich, Ende 2017, 18, einen Dokumentarfilm mit ihm zu machen. Und er meinte, ja, super gerne, aber was willst du mit mir drehen? Ich bin nicht mehr im Theater. Und dann habe ich kapiert, dass er schwarzer Lister ist, dass er nicht mehr seinen Beruf ausüben kann. Und das hat dazu alles geführt, dass ich dann später mit Pavel kennengelernt habe, mit Marina. Und so ist dieses Konzept entstanden, dass ich durch Kunst, durch hautnah erlebte Beobachtung mit meinen Protagonisten ein Porträt über eine neue Generation erzähle, über diesen Generationenwechsel, über diese Transformation, was in belarussischer Zivilgesellschaft passiert gerade. Ja. Dass diese junge Generation, die früher als Zuschauer bei diesem Theaterstück waren, sind jetzt gerade auf der Straße.
Bevor wir weiter über Ihren Film reden, können Sie vielleicht uns nochmal, also dieses Belarus Free Theater ist ja kein gewöhnliches Theater, würde ich jetzt mal sagen. Es findet weitestgehend im Untergrund statt. Ich konnte das jetzt, also es war aus meiner Perspektive nicht perfekt nachzuvollziehen, wie man sich sowas vorstellen muss. Können Sie irgendwie mal erzählen, wie so eine Vorstellung abläuft? Ist es überhaupt öffentlich?
Ja, es ist öffentlich. Diese Menschen trauen sich in einer keine staatliche Bühne zu arbeiten. Es gibt keine Karten, wo du kaufen kannst. Es gibt keine Karten, die du reservieren kannst. Die spielen in einer Häuser oder alte Fabrikgebäuden, so wie Loft in Berlin ungefähr. Die spielen dort für bestimmte Publikum. Natürlich wurden die mehrmals verhaftet. Es gab noch die Zeiten, als noch Student war und komplette Theaterensemble mit Zuschauer wurden festgenommen. Während der Vorstellung wurden komplette ganze Menschen festgenommen. Das bedeutet, diese Menschen wissen, was bedeutet Repressalien. Und Ende 2010, der Theaterregisseur Nikolai Halesin mit seiner Ehefrau, sie wurden gezwungen, im Exil zu gehen nach London und seitdem arbeiten die eigentlich per Skype. Die haben über 10 Jahre per Skype gearbeitet. Die haben die Theaterstücke geprobt, die haben Theaterstücke gezeigt, Premieren gezeigt und das haben die alles per Skype gemacht. Erst seit letztes Jahr wissen wir, wie schwer uns geht, wenn wir jetzt durch Corona per Zoom arbeiten müssen. Und diese Menschen haben das über 10 Jahre gemacht und wie man sieht, erfolgreich. Deswegen, es ist irgendwie, man kann sagen, es ist ein Underground-Theater, das ist ein Untergrund-Theater. Aber das ist irgendwie für belarussische Realien nichts was Neues, weil die Kunstszene, sie ist komplett jetzt im Untergrund, ja, seit Jahren. Und jetzt natürlich noch, die Situation ist noch schlimmer geworden mit dieser Repressalien, die jetzt seit letztes Jahr der Sicherheitsapparat richtig im Vollgang gemacht. Also die zwingen die Künstler noch weiter im Untergrund zu gehen oder sogar im Exil zu gehen, wie unsere drei Protagonisten. Dennis, Pavel und Marina sind jetzt nicht mehr in Belarus. Dennis und Pavel wurden im Februar festgenommen während einem Konzert. Die sind auch Musiker. Und während der Konzert kamen die Omon-Truppen und die haben komplette Zuschauersaal mit Musikern, mit Techniker. Es sind über 70 Menschen. Die wurden alle festgenommen und sind 15 Tagen Haft verurteilt. Und nachdem hat Dennis und Pavel Entscheidungen getroffen, dass die nicht mehr als Künstler sich in Belarus arbeiten können. Und die haben sich entschieden, ins Exil nach Kiew zu gehen. Und seitdem arbeiten dort. Und Marina hat die ähnliche Entscheidung getroffen, kurz nach der Entführung von Flugzeug. Und sie hat Ende Mai auch mit letztem Flugzeug, damals war aus Minsk nach Kiew, mit ihrem Sohn und ihrem Ehemann auch nach Kiew gegangen. Und das ist zum Thema, was zahlt man als unabhängiger Künstler in solchen Ländern?
Sie haben in Ihrem Film von zwei Szenen gesprochen, die Ihnen besonders wichtig sind. Das ist zum einen der als sehr friedlich wahrgenommene Marsch auf das Parlament und zum anderen die wartenden Angehörigen und Freunde vor der Okrestina, einem berüchtigten Gefängnis in Minsk, in dem halt die Gefangenen nach den Protesten festgehalten wurden. Meinem Empfinden nach wären das zwei sehr unterschiedliche Szenen, die zwar mit Sicherheit beide wichtig sind, aber halt eine sehr große Spanne aufmachen. So, wieso sind diese Szenen für Sie so besonders wichtig gewesen?
Tatsächlich, die sind sehr unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Gefühle. Also Szene vom Parlament kann ich sagen, ist eher Euphorie-Szene, wo man denkt, dass der Widerstand und die Protestbewegung wird bald ihr Ziel erreichen, was im Endeffekt nicht dazu gekommen wurde. Und auch Kresina, Gefängnis, das ist komplett anderes Gefühl. Also ich werde nie vergessen diesen Moment, als wir nachts mit dem Staat, mit moderner europäischer, osteuropäischer Hauptstadt stehen werden, in einer absoluten Stille. So eine Stille habe ich vielleicht noch nie erlebt. Du stehst mit 500, 600 Menschen, die Angehörige sind und die warten auf ihre Verwandtschaft, Lieblingsmenschen, und die sind alle taub. Und dann man hört, wie diese Metalltür aufgemacht wird und die ersten junge Damen rausgekommen sind. Und die Menschen freuen sich, die wollen applaudieren vom Glück, obwohl das nicht ihre Angehörige sind. Und man hört im gleichen Moment, wie im Gefängnis die Männer stöhnen. Wie die werden gerade darüber hinaus geschlagen, weil die Menschen draußen applaudieren. Und dieses Gefühl, also ich werde das nie vergessen, weil in diesem Moment man versteht, und einige Menschen haben das mitbekommen, und die sagen, bitte nicht mehr applaudieren, weil wir machen noch schlimmer. Und das ist diese Erkenntnis, das macht Menschen, also das macht mit mir, ich kann das mit meinem normalen menschlichen Verstand nicht verstehen, dass es möglich ist, immer noch. Das ist immer noch möglich, und dass dieser Mann, der sich seit 27 Jahren Präsident nennt, immer noch das ausübt gegen eigenes Volk. Und da fühle ich mich auch irgendwie dazu verpflichtet, zu schreien, mit diesem vielen, laut wie möglich Menschen zu zeigen, dass es absoluter No-Go ist. Wir müssen darüber sehr, sehr laut sprechen, dass es jeder wie möglich in Westeuropa versteht, erfährt, und dass wir das irgendwie bremsen müssen. Wir müssen alles dazu machen, dass diese Menschen, die gerade im Gefängnis sind, jetzt wieder zu ihren Familien kommen. Und wir sprechen schon mittlerweile über 535 politische Gefangene. Nur offiziell anerkannt. Das bedeutet, es gibt noch ein paar hundert Menschen, die noch nicht anerkannt sind.
In Ihrem Film kommen ja viele verschiedene Meinungen über den Verlauf der Proteste zu Wort. Einige Ihrer Protagonisten sind optimistisch und sind sich zwischenzeitlich zumindest fast sicher, dass Lukaschenko verschwinden wird. Und die Proteste im Sommer sind schon eine Zäsur gewesen, die halt einfach zu viel verändert hat, als dass das System sich noch halten könnte. Andere wiederum sind vorsichtiger und rechnen mit der Stabilität des Regimes. Jetzt, wo wir wissen, fast ein Jahr später, dass Lukaschenko noch immer, aus meiner Perspektive, Sie haben mit Sicherheit eine bessere als ich, seine Macht relativ fest im Griff hat. Wie fühlen Sie sich jetzt, wenn Sie diese Szenen sehen?
Naja, ich hab das Gefühl nicht, dass er alles im Griff hat. Das ist eine absolute Täuschung, und das ist eine Schaufenster, der er gebaut hat. Wenn er alles im Griff gehabt hätte, wären schon alle Menschen, die im Gefängnis sitzen, längst zu Hause. Und ein Mensch, der so viel Geiseln nimmt, und es sind Geiseln für ihn, dann ist er nicht mehr fest im Griff. Und wenn man stark ist, dann weiß er, dass er stark ist, und er braucht keine Geiseln. Ist es nicht so?
So könnte man es auf jeden Fall interpretieren, ja.
Das ist meine Interpretation. Deswegen, er ist überhaupt nicht stabil, und seine Position erlaubt ihm jetzt nur aus dieser Perspektive zu sprechen. Ich habe die Hoffnung, und ich weiß, dass die Menschen werden dazu bringen, dass dieser, ich glaube nicht, dass dieser Mensch, also historisch gesehen, er ist schon ein politischer, sag ich, Leiche, weil ich glaube nicht, dass er lange noch in Macht bleibt. Das ist sicherlich nicht jetzt wird, es ist, glaube ich, man hat mit ein paar Jahren muss man rechnen, aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt nur am Anfang von diesem brutalen Weg sind. Ich glaube, große Eskalation wird uns noch erwarten. Und ich glaube nicht, dass die Menschen das runterspülen werden. Sowas, was letztes Jahr passiert, es wird diese Seite nicht weitergehen. Also ich glaube, dass die Menschen jetzt irgendwie im Abwartemodus, die versuchen sich ein bisschen jetzt irgendwie aufrecht aufhalten. Und das ist meine Prognose. Oft werde ich gefragt, wie kann man aus Westeuropa Belarus unterstützen? Ich habe keine konkreten Vorschlag. Meine Bitte wäre an alle Menschen, die uns hören, die Filme über Belarus zu gucken. Der Film läuft jetzt in Kinos. Der Film läuft jetzt in über 26 deutsche Kinos, Städte. Der Film läuft jetzt in Österreich. Der Film wird bald in Polen laufen, in Litauen. Meine Bitte und Appelle an alle Menschen. Bitte, liest Bücher über Belarus. Guckt Filme über uns. Weil dadurch helft ihr uns. Weil dieser Regime, der hat geschafft, diese informationelle Vakuum zu bauen. Und mit diesem informationellen Vakuum macht er alles mit seinem Volk, was er will. Aber wenn jetzt Menschen in Westeuropa alles wissen und dazu beitragen, dass das nicht der Fall wird, ist das die größte Hilfe, meiner Meinung nach.